SWR 2 Tandem
Hörer live
mit Elinor Krogmann. Und wir bleiben beim Thema Fastnacht, aber wir werden weniger über die Terrorgefahr reden, sondern übers Brauchtum an sich. Karneval zwischen Brauch, Party und Kommerz. Das ist das Thema heute in Hörer live. Denn heute haben mit dem schmutzigen Donnerstag die närrischen Tage begonnen und auf diese Zeit arbeiten die einen monatelang hin in ihren Karnevalsvereinen und für andere ist das alles nerviges Tralala und jeder Tag zu viel. Deshalb wollen wir von Ihnen wissen, was halten Sie von der Fastnacht und wie halten Sie es mit der Fastnacht? Flüchten Sie oder feiern Sie mit? Rufen Sie uns an unter 07221 2000 07221 2000 oder mailen Sie uns an tandem@swr.de. Mit dabei ist heute einer, der sich wirklich auskennt, Günther Schenk. Ihn haben Sie gerade auch in Kontext gehört. Er hat Bücher geschrieben und Filme gedreht über närrische Bräuche in ganz Europa und er ist Kulturpreisträger der deutschen Fastnacht. Günther Schenk ist uns aus Mainz zugeschaltet. Hallo Herr Schenk, guten Abend.
Herzlich willkommen.
Was lieben Sie denn am Karneval?
Eigentlich die Bandbreite. Der Karneval hat ein riesiges, breites Feld von Narteien, das heißt vom schwäbisch-alemannischen Bummenschanz bis zum rheinischen Karneval. Und da ich ja viel in Europa auch unterwegs war, habe ich natürlich auch die Facetten kennengelernt, wie er in anderen Ländern aussieht. Im Süden, wo es ja zu dieser Zeit schon teilweise recht warm ist, sind die Kostüme etwas leichter und die Farben auch noch ein bisschen fröhlicher. Und es ist klar, diese Vielfalt, die mich an diesem Fest fasziniert.
Aber Sie haben ja als Mainzer wahrscheinlich schon recht früh angefangen, Karneval oder Fastnacht zu feiern, oder?
In
der Familie schon vermutlich.
Das kann man so sagen. Ich bin in der Mainzer Neustadt groß geworden und in der Mainzer Neustadt stellt sich ja traditionell der Rosenmontagszug auf. Und ich kann mich gut daran entsinnen, wie mich meine Eltern da immer schon mitgenommen haben und mir dann praktisch die Wagen und die Leute gezeigt, die sich dann da aufgestellt haben. Meine Mutter hat mir auch immer schon in Kindergartenzeiten ein eigenes Kostüm gefertigt und im Kindergarten wurde ich mal zum Karnevalsprinz gewählt und anschließend hat sich dieses fastnachtliche Geschehen dann fortgesetzt in der Pfarrei. Die Fastnachten, also die Karnevalsveranstaltungen in den Pfarreien, sowohl bei den evangelischen als auch in den katholischen Bereichen, sind ja im Grunde so der Humus, aus dem auch in Mainz noch mit die Fastnacht gedeiht. Und da habe ich dann zum Teil auch mitgemacht. Und als ich etwas älter wurde, hat sich das ein bisschen verändert. Dann als junger Mensch dient die Fastnacht vor allen Dingen dann zur Kontaktaufnahme zum weiblichen Geschlecht. Da waren früher in Mainz diese Britschenschlachten bekannt auf der Ludwigstraße, wo man sich praktisch mit...
Was ist das?
Das sind Holzbritschen oder Pappbritschen, die auch im Grunde noch in der schwäbisch-alemannischen Fastnacht eine Rolle spielen. Das war das klassische Narrenattribut des Hanswursten, also einer mittelalterlichen Narrenfigur. Und diese Britschen dienen im Grunde mit einem anderen, in dem Fall also mit Mädchen oder jungen Frauen, Kontakt aufzunehmen. Und da hat man sich dann ein bisschen geneckt und auf die Art und Weise Kontakt gefunden.
Und haben Sie so Ihre Frau kennengelernt?
Nein, die habe ich im Büro kennengelernt.
Ach, okay.
Wie viele heute lernen ihre Frau am Arbeitsplatz kennen.
Wie feiern Sie Karneval oder feiern Sie überhaupt? Was schätzen Sie an Karneval? Rufen Sie uns an unter 07221 2000 07221 2000 und sprechen Sie mit dem Experten zum Thema Fastnacht, Günther Schenk in Mainz. Herr Schenk, hat sich denn im Laufe der Jahrzehnte für Sie persönlich das Feiern und die Feiern verändert?
Ja, ich muss sagen, ich habe ja große Karnevalsveranstaltungen, also auch sehr kommerzielle Karnevalsfeste wie in Nizza oder in Viareggio oder auch den Sommerkarneval in Rotterdam erlebt. Auch die großen Umzüge hier in Mainz oder Feste in München. Und ich muss sagen, am besten haben mir eigentlich immer die Feiern gefallen, die in möglichst kleinen Rahmen stattfanden, die also eine sehr familiäre Atmosphäre hatten, die vom gegenseitigen Gespräch und Austausch gelebt haben, wo auch im Grunde noch Tugenden wie Respekt und gegenseitige Achtung gepflegt werden. Ich kann mich also gut entsinnen an eine Karnevalsveranstaltung auf einem Bauernhof im Altmühltal, wo etwa 40, 50 Leute zusammenkamen, einen ganzen Abend toll gefeiert haben, mit wunderschönen Reden, auch mit selbstgemachten, gebastelten Orden, die man gebacken hat. Das ist diese familiäre Atmosphäre, die mich bei diesen Veranstaltungen und bei dieser Art des Karnevalsfeiern besonders anspricht. Und einmal, das werde ich auch nie vergessen, war ich unterwegs in einem Alpental zwischen Italien und Slowenien. Und in diesem Alpental sind wir mit anderen von einem Bauernhof zum anderen gezogen, und auf jedem Bauernhof gab es zu essen, zu trinken, wurde Musik gemacht, gemeinsam getanzt, man hat sich ein bisschen gegenseitig hochgenommen, heute würde man sagen Smalltalk gehalten, und dann ging es weiter zum nächsten. Das war ein ganzer Tag, aber der hat letzten Endes mich beseelt, wie es so schön heißt.
Und da kann man dann Erfahrungen machen, die man einfach im Alltag nicht macht.
Das ist genau so.
Wie feiern Sie oder feiern Sie überhaupt Karneval? Rufen Sie uns an unter 07221 2000. Günter Schenk ist uns zugeschaltet aus Mainz, ein Fastnachtsexperte, kann man sagen. Sie haben ja Ihr ganzes Berufsleben diesem Thema gewidmet, haben Bücher geschrieben und Filme gedreht und geben auch jetzt noch Interviews über das Brauchtum. Können Sie sich da überhaupt noch freuen an diesen närrischen Tagen, oder ist es einfach mehr Arbeit jetzt?
Also es ist sehr viel Arbeit, das muss ich leider zugeben. Das Freuen wird immer weniger. Aber ich hoffe, dass eines Tages werde ich die Arbeit mal einstellen und dann mich ganz auf die Freude konzentrieren.
Karneval ist auch anstrengend. Darüber haben wir in unserer Sendung am Vormittag berichtet. Da wurde das Kölner Dreigestirn begleitet. Prinz, Bauer und Jungfrau. Sie sind die offiziellen Regenten über das närrische Volk. Alle drei Rollen werden von Männern übernommen und die werden jedes Jahr neu bestimmt. Die Auserwählten sind dann über Wochen hinweg ganz schön gefordert. Und da hören wir mal einen kurzen Ausschnitt.
Furchtbare Strümpfe müssen die Männer tragen. Oh, ich glaube, du brauchst viel Zeit, viel Geld,
Beziehungen.
Und du musst es auch wirklich machen wollen, weil du die komplette Karnevalzeit, glaube ich, beruflich sehr zurückfahren musst.
Ich glaube, dass die ganz bestimmte Rituale haben, die sie immer einhalten müssen. Es ist ja immer dieselbe Musik, die gespielt wird, wenn die reinkommen. Die haben ja immer diese Garde dann dabei. Es gibt ja auch immer so Leute, die da ganz doll aufpassen, dass die immer alles richtig machen.
Dreigestirn ist bei aller Freude, allem Spaß und allem kölschen Herz, was millionenfach betont wird, ein unglaublicher Knochenjob.
Herr Schenk, sehen Sie das auch so?
Für die Aktiven meinen Sie
ja.
Jetzt? Ja, wenn Sie, wie hier in Mainz, manche 60 bis 100 Mal in so einer Kampagne auf der Bühne stehen, ist es ein Knochenjob. Da müssen Sie auch haargenau und klein organisieren, wie Sie von Auftrittsort A nach B kommen, was Sie machen, wenn das Wetter, wie vor einigen Jahren gab es mal ein Blitzeis in Mainz, das den ganzen Fahrplan der Veranstaltung durcheinander gebracht hat. Da kamen nur noch letzten Endes die durch, die vorgesorgt hatten. Also das ist schon eine sehr logistische Arbeit, und noch schlimmer ist es für die, die im Grunde den Rosenmontagszug organisieren, die da monatelang dran sitzen und sich mit den Behörden rumschlagen, die sich mit Versicherungen auseinandersetzen müssen. Die Anweisungs- und Vorschriften sind ja inzwischen dicke Bücher mit mehreren hundert Seiten, die bei einer so Veranstaltung zum Tragen kommen. Also Karneval ist schon für viele ein Knochenjob und auch sehr, sehr organisiert. Auf der anderen Seite gibt's natürlich wieder die ganz kleinen Narren, die keinen Eintritt nehmen, die zusammenkommen, die einfach feiern. Das ist ein spontanes Fest, das hat für mich betrachtet und aus der heutigen Erfahrung viel mehr Qualität, weil es letzten Endes aus der Freude herauskommt und nicht groß organisiert ist.
Mhm. Vielleicht haben diese Narren auch Lust, jetzt mal anzurufen. Was schätzen Sie an Karneval? Was gefällt Ihnen nicht so gut? Rufen Sie uns an unter 07221 2000. Herr Schenk, was wird im Karneval eigentlich gefeiert?
Im Karneval wird eigentlich gefeiert, das Vorfest zur Fastenzeit. Am Aschermittwoch beginnt ja die Fastenzeit. Und in der Fastenzeit war ja kirchlich lange Zeit vorgeschrieben, dass man kein Fleisch essen durfte, also wirklich fasten musste. Und früher war dieses Fastengebot auch auf den Menschen selbst bezogen. Das heißt, Sexualität, also Geschlechtsverkehr, fiel ebenfalls unter das Fastengebot. Das heißt, man musste zum Beispiel Hochzeiten auf einen Tag verlegen, wo die Vollziehung der Ehe noch möglich war. Das heißt, auf die Fastnachtszeit. Die Fastnachtszeit war so über Jahrhunderte der wichtigste Heiratstermin. Mhm. Und wenn Sie in den Fastnachtschroniken nachlesen, werden Sie immer wieder auf umherziehende Leute an Fastnacht stoßen, die Fastnacht gefeiert haben. Und zum anderen war ja, wie gesagt, weil anschließend der Fleischverzehr verboten war, musste das Fleisch aufgebraucht werden, das Fett musste aufgebraucht werden. Deshalb hat man ja die sogenannten Fastnachtsgebäcke wie der Kreppel oder auch viele andere Backwerke im Schwäbisch-Alemannischen an diesem Tag verzehrt. All das waren Dinge, die die Fastnacht letzten Endes ausgemacht haben. Das war also der wirtschaftliche Anlass für die Fastnacht. Auf der anderen Seite gab es auch den Grund, einmal im Jahr die Welt auf den Kopf zu stellen für eine begrenzte Zeit. Das war eben diese Zeit der Narren, die dem Aschermittwoch vorausging. Ursprünglich war das nur der Fastnachtsdienstag, hat sich aber im Lauf der Jahrhunderte ebenfalls immer weiter nach vorne entwickelt. Und heute feiert man ja praktisch zumindest ab dem Dreikönigstag Fastnacht und eröffnet die Kampagne oder die Saison, wie man im Rheinland sagt, mit einem kurzen Lüften des närrischen Vorhangs am 11.11.
Ja. Herr Schenk, wir sind jetzt verbunden mit Herrn Rudiger aus St. Georgen. Hallo, Herr Rudiger.
Hallo, guten Abend.
Sie wollten uns berichten, wie Sie Fastnacht feiern.
Ja, also ich mache eigentlich normal zurzeit nichts, weil ich nicht in einer bestimmten Gruppe bin. Aber zum Beispiel, als ich mal bei Behindertenfreizeit als Betreuer mitgemacht habe, da hat man natürlich auch in der Fasnacht was gemacht, so Fasnacht-Disco und so. Und da habe ich dann auch Verse dazu geschrieben. Und es war halt einfach eine gute Gelegenheit, mal so, ja, die Menschelei dann auch auf humorvolle Weise ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Und es hat dann eben schon Spaß gemacht, auch in so einer Gruppe, wo man sich eben kennt und was miteinander anfangen kann.
Haben Sie da was im Karneval erlebt, was Sie im Alltag sonst nicht erlebt hätten?
Ja, natürlich. Ich meine, so eine Fasnacht-Disco macht man nicht alltäglich. Und eben, dass man dann da auch noch, dann zu Gedichte schreiben, die dann da präsentiert und so. Das macht man nicht gerade im Alltag.
Mhm.
Das war also dann schon ganz wunder und witzig und unterhaltsam hier.
Aber es hat nicht dazu geführt, dass Sie jetzt auch noch feiern gehen?
Nee, weil ich zurzeit eben jetzt keine so Gruppe habe, wo ich dazugehöre. Ich meine, vor 2-3 Jahren war ich mal beim Umzug beim Bekannten gestanden und da fiel mir dann auch irgendwie viel mehr noch so Gedichte ein. Aber eben so normal, ich denke, für mich wäre es schon wichtig, dass man einfach einen persönlichen Bezug hat zu den Leuten, mit denen man was macht. Und dann macht es auch Spaß und ist auch nicht irgendwie geistlos, sondern man kann wirklich mit Witz noch irgendwas machen dann.
Diesen persönlichen Bezug, Herr Schenk, den können Sie bestimmt nachvollziehen.
Ja, ich glaube, der Hörer trifft im Grunde genau den Kern des Festes mit seinen Aussagen. Denn Karneval ist, oder Fasnacht oder Fasnet, wie man im Schwäbisch-Alemannischen sagt, ist im Grunde ein gegenseitiger Austausch. Es ist ein Wir. Und die Kommunikation, die stattfindet, ist immer eine Kommunikation von einem zum anderen. Wir haben also nicht wie im Fußballstadion oder im Theater eine Einwegkommunikation, sondern Fasnacht lebt im Grunde vom Austausch der Menschen. Und aus diesem Austausch erwächst letzten Endes die Freude, die das Fest auszeichnet. Und das hat der Hörer, glaube ich, ganz gut erlebt und auch beschrieben.
Vielen Dank, Herr Rudiger, für Ihren Beitrag. Tschüss, schönen Abend noch. Herr Schenk, warum sprechen eigentlich die einen vom Karneval und die anderen von der Fastnacht?
Das ist im Grunde ein regionaler Unterschied, wobei man sagen muss, dass zum Beispiel hier in Mainz heißt es Fastnacht, aber die Vereine selbst nennen sich Karnevalsvereine. Da sehen Sie schon, dass beide Begriffe im Grunde in Mainz vorhanden sind. Und in der Gründungszeit des organisierten Mainzer Karnevals war sogar auch der Begriff Fasching hier in Mainz sehr verbreitet. Das waren im Grunde auch modische Strömungen. Der erste Begriff, den es gab, war Fasnacht, der ja im Roman Parsival das erste Mal auftaucht, also bei Wolfram von Eichenbach. Und um 1700 hat sich dann langsam auch als Modebegriff der Begriff Karneval durchgesetzt. Goethe hat also auch ja ein Buch geschrieben über den römischen Karneval. Und deswegen haben die rheinischen Karnevalsvereine, die ja Anfang des 19. Jahrhunderts gegründet wurden, diesen Begriff übernommen. Also wurde Karneval zum prägenden Eindruck. Aber die alten Kölner sprechen immer noch vom Fastelovend, also vom Fastnachtsabend, und der zeigt im Grunde den alten Begriff Fastnacht, der am Anfang dieser Entwicklung stand.
Also von dem Abend, der vor dem Beginn des Fastens steht.
Genau, da kommt also auch der Begriff her, so wie Weihnachten, der Abend vor der Weihnacht war. Also der 24. ist ja im Grunde der Vorabend des Weihnachtsfestes. So ist die Fastnacht der Abend vor der Fastenzeit.
Was schätzen Sie an Karneval und was gefällt Ihnen nicht so gut? Rufen Sie uns an unter 07221 2000, 07221 2000. Herr Schenk, Sie leben in Mainz, haben auch ein Buch gerade veröffentlicht über die Mainzer Fastnacht. Bei uns wird die Schwäbisch-Alemannische in Baden-Württemberg gefeiert. Die Umzüge zum Beispiel sehen ja sehr unterschiedlich aus. Was haben Sie trotzdem gemeinsam?
Also gemeinsam haben Sie letzten Endes die Wurzel. Es wird im Grunde das gleiche Fest gefeiert. Man zeigt es nur anders. Das liegt aber einfach daran, dass auch dieses Zeigen wieder bestimmten Moden unterworfen ist. Wenn Sie hier im Rheinland im 17. oder 18. Jahrhundert unterwegs gewesen wären, hätte das nicht viel anders ausgesehen als in Basel oder in Nürnberg. Aber die Reformation des Karnevals, diese Neuorganisation 1823 in Köln, hat zu einem ganz neuen, zu einer ganz neuen Form der Fastnacht geführt, mit einem Zug, den es bis dahin noch nicht gegeben hat, und den anschließenden Sitzungen, die der Vorbereitung dieses Zuges gedient haben. Und das Interessante ist, dass man auch im Südwesten, also in dem Gebiet der heutig schwäbisch-alemannischen Fastnacht von Freiburg über Konstanz bis Stuttgart, diese rheinische Form übernommen hat. Und wenn Sie in den Archiven blättern oder in Büchern alte Stiche, Fotos und Zeichnungen sehen, werden Sie immer wieder auf diesen rheinische Form des Karnevals hingewiesen. Sie sehen da Prinz Karneval und Umzüge nach rheinischem Muster. Aber um 1900 gab es dann so eine Art Konterrevolution im deutschen Südwesten. Dann hat man gesagt, wir wollen eigentlich mit den Preußen da nichts zu tun haben. Und die Leute sind wieder auf den Speicher und haben plötzlich die alten Kostüme, die man vorher getragen hat, entdeckt, haben die wieder rausgeholt und sich angezogen und dadurch einen ganz neuen Fastnachtstypus, wieder das Schwäbisch-Alemannische, entwickelt. Und wenn Sie überlegen, in Rottweil, das ja heute diese schwäbisch-alemannische Narrenhochburg ist, waren zeitweise anfangs höchstens eine Handvoll Kostümierter in diesen Narrenkleidern unterwegs. Heute sind es mehrere Tausend, die dann in diese Kleide oder ins Häs, wie es da unten heißt, schlüpfen.
Herr Schenk, ich will jetzt uns ins Gespräch bringen mit Herrn Grimme aus Herrenberg. Hallo, Herr Grimme.
Ja, hallo.
Sie sind kein großer Fastnachtsfeierer.
Ja, das darf man nicht sagen. Es ist die Vielfalt, die einem gefallen kann, aber nicht muss. Ich bin eigentlich der dauerlustige Mensch. Und am Fastnacht würde ich so mal sagen, bin jetzt nicht der sich überschlägt. Aber ich tue mir die Leute, die das machen, richtig voll, da habe ich einen riesen Respekt, wenn jemand richtig hier sich das ganze Jahr auf der Fastnacht vorbereitet, egal in welcher Form oder sowas. Für solche Leute habe ich einen riesen Respekt, die was richtig machen, dahinter stehen, muss ich sagen. Ich tue mir halt schwer, wenn ich manche Veranstaltungen sehe und dann mit denen Bütter und so Sachen, man muss es vielleicht verstehen, aber mir kommt es dann manchmal so aufgesetzt beim Lachen. Situationsbedingt tue ich mir da schwer.
Ja,
aber
Sie sehen es hauptsächlich im Fernsehen dann?
Ja, ich weiß, wo der Knopf ist, an dem liegt es nicht, aber für mich, ja, manche haben ja das Problem, man darf es nicht ausstrahlen, wenn es einem nicht gefällt, aber man muss ja nur umschalten oder den Knopf umschalten. Aber ja, was ich mit Fasern am meisten verbinde, was ich Ihnen ja erstens mal, so wie der Herr Schenk gesagt hat, und ich finde, meine Meinung, die ganze Fasernskultur ist total unterschätzt. Wenn man das Ganze, was er jetzt angesprochen hat, mit den alten Maske oder wenn man die ganze Zünfte anguckt und nur so und so viel dafür da mitmachen oder die Häs oder wie die ganze Dinger heißen, werden nur von einem zum anderen da und was da für Geschichte dahinter steckt, egal was es ist, irgendeine Hexe von was weiß ich, aus Sigmaringen oder sonst wie, da gibt es da eine Story von früher und so weiter, das ist so viel unterschätztes Kulturgut, wo die meisten Leute gar nicht wissen. Wenn man das richtig hinterfragt und sowas, finde ich doch genial. Also,
Herr Schenk, da will ich gerade mal unsere
Kultur wie manches andere. Ja.
Ja, wollen wir doch mal unseren Experten fragen. Herr Schenk, wie kann man die Tradition auch wieder mehr ins Bewusstsein bringen, was das alles bedeutet?
Das ist eine sehr schwierige Aufgabe, weil Sie können ein Gefühl eigentlich nicht mit dem Lehrbuch vermitteln. Und meine Erfahrung und die der meisten wirklichen Fastnachter ist die, dass man das Fest mit dem Herzen erleben muss und dieses Gefühl weitergeben. Aber dieses Gefühl kann man eben nur mit aktivem Mitmachen weitergeben. Sie können es nicht mit dem Lehrbuch vermitteln. Aber Sie können anfangen, dass Sie schon im Kindergarten mit einer Kinderfastnacht entsprechend auf das große Fest vorbereiten. Die Eltern können im Grunde ihren Kindern vorleben, was Fastnacht oder Narrsein heißt. Und wir können in den Schulen später eigene Unterrichtsfächer einführen. Früher gab es mal diesen Fachbegriff Heimatkunde. In diesem Rahmen müsste man dann auch im Grunde diese Traditionen und die Geschichte der Fasnacht weitervermitteln. Das ist übrigens nicht Wunschdenken von mir, sondern das ist im Grunde ein Auftrag, den der Rheinische Karneval und die Schwäbisch-Alemannische Fasnacht mit der Verleihung des Gütesiegels UNESCO Weltkulturerbe, immaterielles Kulturerbe übernommen hat. Da steht nämlich drin in den Statuten, dass man für die Bildung und die Pflege des Kulturgutes in den Schulen entsprechende Programme vorhalten muss. Und auch deswegen ist auch diese Sendung im Grunde ein Stück für die UNESCO. Die UNESCO will also auch, dass die Medienanstalten, die Zeitungen und die Funk- und Fernsehsender diese Tradition und die Geschichte des Festes weitergeben.
Herr Schenk, was bedeutet es denn, Narr sein? Sie haben gesagt, das weiß man heute nicht mehr so richtig, das müsste man wieder ins Bewusstsein holen. Was bedeutet das dann?
Das Wichtigste ist, glaube ich, Narrsein, dass man sich selbst nicht ernst nimmt. Das ist der große Unterschied zu den anderen, zu den Nicht-Narren, die sich immer zu ernst nehmen. Der Narr darf sich nicht ernst nehmen, er muss sich selbst immer in Frage stellen. Und er muss dieses Fest letzten Endes voller Lust leben. Der Irrglaube ist, dass viele meinen, Fasnacht müsste immer lustig sein. Das ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Das Fest muss voller Lust sein. Und in diesem Lustbereich, dazu gehört auch das Weinen. Ich habe viele Leute erlebt, die schon vor Aschermittwoch den närrischen Blues bekommen haben, die geweint haben, die von Emotionen erfüllt wurden. Und das ist im Grunde das, was den Narren dann letzten ausmacht, wenn er von der Fasnacht oder dem Karneval berührt wird.
Dann möchte ich Herrn Grimme verabschieden. Vielen Dank, denn
wir haben... Was ich noch vielleicht sagen muss, manche Sache oder in der Fasnacht kann man ja auch die Winter, wenn es kalt ist, die Geister austreiben und solche Sachen. Ich finde einfach, das ist kulturmäßig viel weit gestreuter, wie man so das im ersten Moment sieht. Aber ich finde es klasse, was ihr da macht, und die Sendung ist gut, und dass man das dann wieder ins Bewusstsein nimmt. Es geht sowieso viel zu viel Tradition verloren.
Dankeschön, Herr Grimme.
Gruß an alle und Narina.
Tschüss. Herr Schenk, wie ist das mit dem Winteraustreiben?
Ja, das war in den letzten 2-3 Jahren, muss ich auch sagen, habe ich auch dazugelernt. Ich war früher immer der Meinung, dass die Fastnacht und der Karneval nur unmittelbar etwas mit der Fastenzeit zu tun hat. Aber in den letzten 2 Jahren habe ich mich nochmal intensiv mit der Geschichte beschäftigt und auch mit den Vorläufern. Es ist ja nicht so, dass die Fasnacht das erste war, was in Sachen närrischem Kulturgut da war. Es gibt ja bereits vor der Fasnacht eine Reihe von Veranstaltungen beziehungsweise Festen. Das waren babylonische Neujahrsfeiern oder die Saturnalien der Römer oder die Lupercalien oder dann im Mittelalter Eselsfeste oder Knabenbischofsfeste. Das waren alles Veranstaltungen, die terminiert waren zwischen dem Martinstag, also dem 11.11. und dem 2. Februar, Maria Lichtmess. In dieser winterlichen Zeitspanne fanden immer wieder Maskenfeste, Mummenschanz statt. Und da der Jahresbeginn ja auch jahrhundertelang nicht terminiert war, markierten diese Feste sozusagen letzten Endes den Jahreswechsel. Und wenn man all diese kulturgeschichtlichen Hintergründe mal vor Augen hat, dann versteht man auch, dass diese Verkleidungen oder der Mummenschanz letzten Endes dazu dienen, von einem ins nächste Jahr zu wechseln. Wenn Sie so wollen, ist dieser ganze Mummenschanz letzten Endes im Grunde eine Neujahrsfeier, in der wir das letzte Jahr Revue passieren lassen. Das haben wir ja wunderbar in den Rosenmontagszügen, wo diese Motivwagen diese Themen aufgreifen, oder in den Sitzungen, wo die Büttenredner oder insbesondere die Protokoller zurückblicken. Dieser Jahresrückblick ist das eine im Karneval, und aber auch der Vorschau auf das neue Jahr. Ich schaue auf etwas Neues zurück, ich lasse Altes hinter mir. Das sind so kulturgeschichtliche Muster, die hinter dem Fest stecken.
Herr Ebert aus Mannheim möchte dazu gerne etwas sagen. Sie sind kein großer Fastnachtsfreund. Herr Ebert?
Ja.
Ja.
Als Kind, was ja auch schon angesprochen wurde, so Kindergartenzeit, na klar, da hat man sich halt verkleidet und das alles mitgemacht. Aber als erwachsen gewordener Mensch und naturwissenschaftlich technikorientiert und auch etwas psychologisch, hat es halt, mit Aberglauben, Mythen und Fiktionen zu tun, die ganze Sache. Vorhin ist ja auch gefragt worden, was ein Narr ist. Und da gibt es das Narrenschiff von Sebastian Brandt. Das ist 1494 in Basel erschienen. Da sind die ganzen Narrentypen aufgeführt. Also Sebastian Brandt, um das kurz zu sagen, der war Richter, auch in Speyer unter Karl IV. Und in Straßburg geboren. Also ein hoher Richter zur damaligen Zeit. Und er hat halt die Satire geschrieben. Und die ganzen Narren, die er beschreibt, das ist im Prinzip, also wenn nicht Fasnacht ist, sind wir das heute noch. Wenn man unsere Technik weglässt mit elektrischem Strom, Elektromotoren, Benzinmotoren, Computer, da ist es heute noch genauso wie da.
Herr Schenk, was hat Sebastian Brandt mit Fasnacht zu tun?
Er war derjenige, der die Idee des Narren europaweit bekannt gemacht hat. Also ohne Sebastian Brandt hätte sich diese Narrenidee nie so stark verbreitet. Er hat mit diesem Narrenschiff wirklich den Typus des Narren entwickelt. Und was fast noch interessanter ist, Albrecht Dürer, der ja die Zeichnungen zum großen Teil für dieses Narrenschiff geliefert hat, hat diesen Typus auch erstmals illustriert. Also dann die Schellenkappe bzw. die Eselsohren, das waren im Mittelalter die typischen Kennzeichen des Narren und die wurden eben damals erstmals in großem Maße verbreitet.
Herr Ebert, können Sie gar nicht Fastnacht feiern?
Ja,
passt
doch,
das für Sie nicht in unserer Zeit?
Vorhin hat es ja auch schon Anrufer gesagt, das ist so aufgesetzt, gell, so wie Licht einschalten. Also klar bin ich gern froh. Gell. Das ist, jeder ist ja lieber froh wie traurig.
Also aufgesetzt ist das, was im Fernsehen kommt.
Na klar.
Aber man kann es ja auch noch woanders feiern.
Mhm. Und dann wird, ja, okay, dann Mainstream, Fastnacht und dann, was ich dann eher interessant finde, das ist so alemannische Fastnacht. Also sowas habe ich noch nie mitgemacht oder in Basel, wo es wirklich so archaisch vor sich geht.
Ja.
Und da habe ich allerdings, kann ich dann auch wieder etwas drüber reflektieren, da ich mich halt auch etwas so mit Archetypenpsychologie vor Jahren mal beschäftigt habe. Also zum einen die Emotionen zulassen, das hat der Herr Schwenk ja auch gesagt. Man kann, also was emotional ist und das kann man nicht rational erklären, das lässt sich auch in keinem Buch irgendwo darstellen. Da ist halt mal irgendwo keine Brücke würde ich nicht sagen. Es kommt halt darauf an, was für Informationen das man hat, um Emotionen erstmal zuzulassen und dann eventuell halt darüber zu reflektieren.
Herr Ebert, ich will noch mal einen Punkt aufgreifen, weil Sie jetzt der zweite Hörer sind, der bereits davon spricht, von dem, was das Fernsehen an Karneval bringt, an Prunksitzungen und so weiter. Das haben Sie ja verfolgt, Herr Schenk, wie das entstanden ist, die Übertragung seit den 50er Jahren der Karnevalsveranstaltungen im Fernsehen. Wie haben die sich entwickelt?
Ja, man muss also.
Warum sind die heute so, wie sie sind?
Man muss mal wirklich dazu sagen, und das kapieren eben die Hörer und noch nicht, dass alles, was das Fernsehen transportiert, ist im Grunde ja eine durch den Medienwolf gedrehte Fastnacht. Das ist ja nicht die ursprüngliche Fastnacht. Sie haben ja vor dem Fernseher auch keinerlei Möglichkeit, an dem Geschehen wirklich teilzunehmen, weil es eine Einwegkommunikation vom Bildschirm oder aus dem Radio zu Ihnen ist. Das ist keine Fastnacht im klassischen Sinne. Die Fastnacht verlangt im Grunde auf beiden Seiten einen Menschen, der dem anderen zuhört und der redet und die sich gegenseitig verstehen. Und das geht eben im Fernsehen nicht. Und das Fernsehen hat einfach nur am Anfang diese Gelegenheit genutzt, eine Massenveranstaltung, ein populäres Großereignis zu übertragen. 1953 zum Beispiel ist schon der erste Rosenmontagszug im Fernsehen übertragen worden und 1954 dann aus Köln erstmals im Fernsehen die Prinzenproklamation. Und bei dieser Prinzenproklamation, das kann man heute ja mal sagen, hat einer der größten Karnevalsschlager Premiere gehabt, nämlich So ein Tag, so wunderschön wie heute, den die Mainzer Hofsänger damals in Köln erstmals vorgestellt haben, wobei man sagen muss, dass das Lied vorher von der Ehefrau von Peter Frankenfeld, von der Lonnie Kellner gesungen wurde und absoluter Flop war. Aber in der Version der Mainzer Hofsänger wurde es dann an der Fastnachtsschlager. Und ab 1955 gab es dann eine eigene Sitzung aus Mainz, nämlich Mainz, wie es singt und lacht. Die ist anfangs relativ stark angelehnt gewesen an der realen Fastnacht im Saal. Das heißt, man hat auch den Einzug der Garden gezeigt. Man hat gemeinsames Liedersingen übertragen. Aber all diese Elemente sind im Lauf der Jahre im Grunde aus den Fernsehfastnachten entfernt worden. Die Zahl der Ballett in der ersten Fernsehfastnacht war ein Ballett, zeitweise später waren das 4 Ballett. Das heißt, man hat andere Elemente dafür viel stärker aufgewertet. Und diese Eingriffe des Fernsehens in die Fastnacht hatten natürlich dann umgekehrt wieder Rückwirkungen auf die Aktiven. Weil die plötzlich nachgemacht haben und dachten, das, was im Fernsehen ist, müssen wir jetzt auch nachmachen. Und das hat dazu geführt, dass viele Elemente verschwunden sind heute aus der Fastnacht.
Vielen Dank, Herr Ebert. Ich muss Sie leider verabschieden, denn wir haben eine Hörerin auch noch in der Leitung. Frau Jaumann, hallo.
Hallo.
Sie haben Erfahrung mit der oberschwäbischen Fastnacht gemacht.
Also wir kommen eigentlich aus Wien und ich bin aber im Oberschwäbischen aufgewachsen. Und ich habe dort die Fasnacht sehr gemocht, ja, und ich muss einfach sagen, dass man die Fasnacht nicht vom Katholizismus trennen kann, denke ich, ja, weil jetzt wohne ich in der Nähe von Stuttgart und finde das so lächerlich, weil hier in dieser protestantischen Gegend, ja, wo alles so, ja, es ist so schon sehr verklemmt alles und dann hat das gar keinen Ursprung. Also im Oberschwäbischen, da war einfach eine Woche die ganze Stadt eingebunden. Die Schulen, die Straßen, die Ämter. Es hatte einen Sinn, man wusste, warum man das macht, ja. Und so wie, ich weiß nicht, wie der Herr heißt, aber wie er es beschrieben hat, das Karnevale, Fleisch, geh weg. Danach kam die Fastenzeit, die hat man im Katholischen sehr ernst genommen und deswegen konnte man auch die Fasnacht ernst nehmen, ja.
Und haben Sie auch die Masken sehr geliebt, Frau Jaumann?
Ja, aber mein Vater kam aus einer jüdischen Familie und der wollte das dann nicht, dass ich das mache. Aber einmal durfte ich von einem Bekannten eine Hexenmaske tragen und das war ganz toll, ja.
Herr Schenk, welche Funktion hat denn die Maskerade?
Die Maskerade hat in erster Linie die Funktion, Kontakt mit den anderen aufzunehmen. Ich muss
also von Maske zu Maske,
genau,
von Kostüm zu Kostüm.
Ich muss nicht ungeschminkt einem anderen gegenübertreten, weil das oft und sehr vielen Menschen auch schwer fällt. Aber im Schutz der Maske, in der Anonymität der Maske kann ich das viel leichter. Und das ist eigentlich die Funktion, die Maske hat.
Können Sie das nachvollziehen, Frau Jaumann?
Ja, kann man das auch noch erklären? Zum Beispiel in Venedig habe ich das erlebt und da hat man das zu früheren Zeiten ja ganz offiziell gemacht, dass man Masken getragen hat, dass man sich dahinter auch verborgen hat und konnte dann Dinge tun oder sagen, die man sonst hätte nicht sagen können. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das in diese schwäbisch-alemannische Fasnacht mit einfließt, aber es ist auf jeden Fall etwas ganz Würdiges auch, ja, man muss ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen und alles Mögliche, um in eine solche Zunft eintreten zu können. Und ich fand die Gebräuche dann in dieser Strenge auch, fand ich schön und da gehören die für mich hin, ja, aber hier jetzt, hier in diesem pietistischen Raum, da kann ich damit gar nichts anfangen.
Vielleicht können wir der Hörer nochmal auch der Hörerin sagen, dass sie natürlich völlig recht hat, als sie gesagt hat, dass man in den katholischen Gebieten anders feiert als in den protestantischen. Das liegt einfach daran, dass bis zur Zeit Martin Luthers war im Grunde das Fastnachtfeiern überall verbreitet. Und Martin Luther hat aber dann das Fastengebot in Frage gestellt und die ganze Fastenzeit abgelehnt. Und damit hat er natürlich der Fastnacht die Grundlage entzogen. Wenn es keine Fastenzeit anschließend gibt, war ja ein Großteil des Fastnachtsfeiern sinnlos. Und daraufhin wurden in fast allen protestantischen Regionen die Fastnachtsfeiern verboten. Das hat dazu geführt, dass flächendeckend der Karneval oder die Fastnacht ausgestorben ist. Und das ist auch der Grund, dass zum Beispiel in den skandinavischen Ländern kein Karneval gefeiert wird. Dort hat man erst in den letzten 20, 30 Jahren versucht, einen neuen Karneval einzuführen. Wobei interessant ist, dass man den nicht mehr zu der angestammten Zeit vor Aschermittwoch feiert, sondern in den ganz neuen protestantischen Regionen feiert man im Sommer, was ja im Grunde für Feiern den besseren Rahmen bietet, weil es einfach wärmer ist und die Sonne abends länger scheint. Aber es hat natürlich nichts mit dem Karneval zu tun, den wir eigentlich hier feiern.
Vielen Dank, Frau Jaumann. Wir sind leider am Ende dieser Sendung.
Dankeschön.
Für einen Anruf.
Ja.
Herr Schenk, noch eine kurze Antwort bitte. Wie feiern Sie denn noch?
Ich werde dieses Jahr leider, oder Gott sei Dank, es ist ja wieder ein neuer Auftrag, ich werde ein Buch schreiben in den nächsten 2 Jahren über den rheinischen Karneval und werde zu diesem Zweck mal wieder ins Rheinland fahren, um mir vor Ort die Fastnacht anzuschauen oder den Karneval.
Dann wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Vielen Dank, Herr Schenk, fürs Mitmachen und auch an alle, die sich aktiv beteiligt haben und an alle, die zugehört haben. Die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Malwitz, für die Technik verantwortlich war Liane Henke. Morgen Vormittag um 10.05 Uhr hören Sie in SWR 2 Tandem die Geschichte von Anton, dem Nachbar, der plötzlich verschwunden war. Nach den Nachrichten um 20.03 Uhr geht es weiter mit SWR 2 Alte Musik. Mein Name ist Elino Krugmann und ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend und natürlich fröhliche, närrische Tage. Tschüss.